Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
So, und damit herzlich willkommen hier zur zweiten Stunde im Lokalmagazin. Ich würde sagen aber, bevor wir jetzt gleich mit dem Interview einsteigen, hören wir einmal noch ein kleines Liedchen, und zwar God-Fearing Man von Eminence. So, dann sind wir jetzt hier zurück, und hier im Studio sind Ivan,
Damaris
und Lea.
Und ich würde sagen, dann darfst du direkt damit beginnen, dich vorzustellen und zu erzählen, wer du bist und was du machst und warum du hier bist.
Ich bin Lea Boyko. Ich wohne in Tübingen, komme aber aus Plochingen. Ich bin 25 Jahre alt und ich bin eine junge Filmemacherin hier aus der Region, hauptsächlich im Bereich Drehbuch. Und Damaris und ich kennen uns schon ein bisschen länger. Und genau, deshalb darf ich heute hier sein und freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf.
Du hast ja einen eigenen Kurzfilm rausgebracht, Another Chance.
Genau.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, worum es da geht, für die, die den Film nicht gesehen haben.
Another Chance ist ein Film, der von einer Frau handelt, die ihren Ex essentiell um eine zweite Chance bittet. Dieser ist aber gerade dabei zu heiraten, und das ist quasi so irgendwo auch ihre letzte Chance, um ihm ihre Gefühle zu beichten, um ihn vielleicht vom Gegenteil zu überzeugen. Und genau, den Twist verrate ich jetzt mal noch nicht. Aber man kann den Film auf YouTube gucken, wenn man Interesse hat. Mein Kanal heißt, wie ich heiße, Lea Boyko. Oder Written by Lea Boyko tatsächlich, genau. Und da findet man den dann ganz, ganz easy.
Du hast für diesen Film das Drehbuch geschrieben, richtig?
Genau.
Und auch bei der Produktion geholfen.
Genau.
Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das generell so abgelaufen ist? Wie kam es dazu, dass du so einen Kurzfilm machen durftest?
Also ich habe den Film geschrieben, ich glaube schon vor 3 Jahren, 2022 im Herbst, im Rahmen von einer Bewerbung für eine Uni in den USA. Und da gab es die Vorgabe, dass man ein 5-Seiten-Skript schreiben soll. Mit dem Titel Another Chance sollte 3 Charaktere beinhalten und irgendeinen großen Twist. Und ich war damals sehr geprägt durch meine USA-Zeit. Also ich bin 2022 von meinem Auslandsjahr zurückgekommen, und da hat sich für mich einiges verändert. Beziehungen etc., Heartbreak war so ein großer Begleiter meiner frühen 20er. Und dann habe ich den Titel gelesen, wusste direkt, dass es so eine Art Love Story werden soll, was von Longing handelt. Und ich habe das auch anfänglich fast niemandem gezeigt, ich glaube nur meiner besten Freundin und dann Melina und PJ aus dem Writers Room for the Plot. Und mit der Zeit habe ich das dann mehr Leuten gezeigt, und ich habe immer recht positive Rückmeldungen dazu gekriegt. Und Anfang 24 habe ich beim Netzwerk einen Kameramann kennengelernt, der Valentin, der dann auch gefilmt hat. Und er hat gesagt, hättest du Bock, was zu filmen? Ich hätte Lust, was für mein Portfolio zu machen. Ich bin aber kein Schreiber. Und dann haben wir uns so gefunden und das Ganze angegangen. Das war auch mein Regiedebüt. Deshalb, das war was, was ich auch noch gar nicht gemacht hatte. Ich kannte mich damals auch gar nicht mit der Produktion aus. Aber es war einfach so eine Entscheidung, okay, wir machen das jetzt. Ohne, dass mich da jemand so richtig an die Hand genommen hatte. Also Valentin hat schon ein bisschen mehr Erfahrung in der Hinsicht. Und genau, dann haben wir das Stück für Stück gemacht. Und ich glaube, wir haben im März 24 mit der Planung begonnen. Im August haben wir gefilmt, und dieses Jahr im Mai ist er dann offiziell fertig geworden.
Ja, cool. Was würdest du sagen, war so die größte Herausforderung, wenn du jetzt dein Skript zu einem Film gemacht hast?
Es sind irgendwo mehrere Dinge. Also ich glaube, wenn man was Eigenes produziert, ist da ganz viel Anxiety mit verbunden, weil man natürlich nie weiß, wie andere auf deinen Stoff reagieren. Und deshalb wusste ich gar nicht, okay, wenn ich das jetzt so vielen Leuten teile, wie kommt das an? Glauben die Menschen dran oder finden die das total doof, was wir hier machen? Und dann natürlich ist tatsächlich Equipment eine Riesensache gewesen bei uns, weil ich studiere auch nicht Medienwissenschaft, sondern American Studies. Und die Medienwissenschaftler haben Zugang zu Equipment durch das ZFM bei uns an der Uni. Und ich an sich auch, aber ich muss dafür halt zahlen. Das ist der springende Punkt. Und dann hatte ich Angst, dass ich Gelder ausgeben muss, die ich nicht habe. Und das war so ein bisschen schwierig. Und da hat mir dann auch der PJ ausgeholfen. Und genau deshalb, das war so eine Sache, Equipment. Klar, wir haben sehr kurzfristig auch alles gemacht tatsächlich. Also Proben und so weiter zwischen den Schauspielern waren, ich glaube, 2-3 Wochen vorher, weil mit der Planung sehr viel los war, Uni etc., hat man einfach vieles gleichzeitig gemacht. Und aber wir haben es irgendwie hinbekommen und ich bin ganz happy, dass es geklappt hat.
Ja, habt ihr dann so ein Casting gemacht für die Schauspieler oder habt ihr da einfach jemand gekannt und gesagt, die nehmen wir?
Beides. Also mein Bruder hat mitgespielt. Ich habe ihn einfach gefragt. Also wir hatten einen Schauspieler, den ich auch schon kenne, schon gecastet. Das war naheliegend. Wir kannten uns schon durch ein anderes Projekt. Dann habe ich gefragt, hättest du Bock mitzuspielen? Er hat ja gesagt. Und dann haben wir nach einem zweiten männlichen Schauspieler gesucht. Und ich hatte damals so ein bisschen Angst, diesen Castingprozess zu starten. Ich habe dann einfach meinen Bruder gefragt. Der hat auch einfach ja gesagt, was ich nie im Leben erwartet hatte. Genau, also ich glaube, ich hätte das auch offizieller machen können. Ich hatte nur ein bisschen Angst. Aber auch so bin ich sehr happy, weil mein Bruder hatte auch Lust, ein bisschen mehr mit Schauspiel zu machen. Der kommt eigentlich aus der wissenschaftlichen Richtung und hat mit Film relativ wenig zu tun, eher nur als Consumer. Und die Hauptrolle Chiara, die haben wir dann über den Mevi-Verteiler gecastet. Da haben wir einen Aufruf gestartet. Genau.
Und der Film ist ja so 3-4 Minuten lang. Wie viel Material habt ihr dann tatsächlich aufgenommen?
Ich glaube, das waren knapp 2 Stunden. Ich glaube, ja. Also hätte ich auch gar nicht gedacht. Also 1 Stunde war es auf jeden Fall, so 1 bis 2 Stunden waren es. Und es war total lustig, alles anzugucken, die ganzen Takes. Da kam schon viel zusammen für die kurze Zeit, die wir gedreht haben. Also wir hatten 3 Drehtage.
Ja.
Und genau.
Und es ist dann deine Entscheidung gewesen, quasi zu überlegen, was behalten wir, was nicht? Oder warst du da mit jemand anders immer zusammen und hab das dann entschieden?
Wir haben die Entscheidungen meistens am Set getroffen. Also nach jedem Take haben wir uns das mal kurz angeguckt, haben aufgeschrieben, meistens, was der beste Take war. Manchmal ist das auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, wenn es irgendwie sehr chaotisch wurde, was auch gerne mal passiert. Aber meistens haben wir das dann auch geschrieben und genau, unser Cutter wusste dann auch Bescheid, der hatte ein sehr gutes Auge dafür, als er das zusammengeschnitten hat und genau.
Wie viele Leute sind denn in insgesamt beteiligt gewesen, so grob?
Ich glaube ungefähr 15.
Okay.
15 Leute, genau.
Und dadurch habt ihr die Aufgaben relativ gut verteilt dann quasi, also was hast du alles insgesamt gemacht?
Also ich hatte das Drehbuch geschrieben, ich habe mit Valentin zusammen produziert, ich habe Regie geführt, ich habe das Storyboard erstellt gehabt, ich habe mich nachträglich zusammen mit Buja um die Musik gekümmert und ansonsten am Set selbst habe ich noch Haare, Make-up, Kostüme, sowas geregelt, die Proben mit den Schauspielenden. Und am Set selbst hatten wir dann noch eine Rollenverteilung zwecks Sound, Licht, klar Kamera, Kameraassistenz hatten wir, glaube ich, keine. Regieassistenz hatten wir und Thema Food, Catering haben wir dann auch verteilt, bisschen Requisiten.
Ja, in dem Film gibt es ja quasi, glaube ich, 3 Spielräume.
Genau.
Scheiße, wie heißt das? Drehräume. Also da
Rollen?
Ich meine die Orte, wo es gedreht wurde.
Ja, genau.
Es gibt ja einmal
Drehorte.
die in der Wohnung quasi.
Genau.
Es gibt im Café und es gibt dann vor der Kirche. Habt ihr das hier in Tübingen gedreht?
Ja. die Wohnung, also die Küche und das Schlafzimmer, das ist meine WG. Genau, das schien sehr naheliegend. Und die Kirche ist in der Froschgasse, die Kirche. Also genau, und das Café ist Schmitzkatze. Shoutout an Schmitzkatze.
Und habt ihr das dann quasi reserviert und dann gebucht oder seid ihr einfach mal auf gut Glück dann hinnen?
Ich arbeite bei Schmitzkatze im Social Media Bereich und habe dann mit Jens darüber gesprochen, ob es denn okay gehen würde, wenn wir drehen. Da Schmitzkatze, ich glaube, auch erst um 18 Uhr aufmacht und um 17 Uhr sind die Vorbereitungen, durften wir dann bis 17 Uhr drehen, solange wir dann alles pünktlich aufräumen. Und der PJ, der ja auch mit dem Writers Room ist, der arbeitet auch unter anderem da und konnte dann auch alles so ein bisschen koordinieren für uns. Das war eine Riesenhilfe.
Ihr wart mit dem Film auch bei verschiedenen Filmfesten bzw. Filmfestivals. Ihr wart einmal bei dem Girls Go Movie Festival, ich glaube in Mannheim ist das.
Genau.
Und beim Filmfest in München.
In München waren wir damit nicht.
Genau. Ist denn der Film dort auch gezeigt worden?
Genau, ja. Also mein Film lief in Mannheim am zweiten Tag. Also das Filmfestival ist zweigeteilt, dass an einem Tag die Filme von den jungen Mädels kommen, also zwischen 12 und 17 Jahren, und am zweiten Tag die von 18 bis 27-Jährigen. Und dann gab es dann an unserem Tag drei verschiedene Filmblöcke und meiner wurde dann im zweiten Filmblock gezeigt.
Gab es da noch so eine Diskursrunde dazu oder wie läuft das dann bei diesem Filmfestival ab?
Da gab es so einen kleinen Filmtalk. Da wurden dann drei FilmemacherInnen ausgewählt, um da vorne noch zu sprechen. Meiner war da nicht mit dabei, ich wurde nicht angefragt. Aber es war trotzdem sehr spannend, auch von den anderen RegisseurInnen da was mitzukriegen. Das war sehr cool.
Wie viele Leute waren dann da ungefähr?
Kann ich gar nicht einschätzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute in den Saal passen. Aber ich glaube, so rund 50 Menschen bestimmt. Genau, könnte ich mir vorstellen.
Und das Feedback für den Film ist gut, oder?
Bislang ja. Also ich glaube, man merkt irgendwann irgendwo, dass ich ja noch Beginner bin. Also es war eine riesen Learning Curve, so viel mitzunehmen. Und bislang hat ihn zumindest niemand komplett beschissen gefunden. Also zumindest das, ja.
Ja, dann hast du uns auch Musik mitgebracht und zwar hören wir da jetzt 24 Hours von Agnes. Viel Spaß. Da sind wir wieder und wir hatten gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie wird man denn Drehbuchautor, beziehungsweise wenn man jetzt sagt, hey, ich habe ja voll die gute Idee, die würde ich gerne irgendwie umsetzen, wie kommt man denn da so generell rein, beziehungsweise wie bist du da generell reingekommen? Du hast zwar schon erzählt von dem von der Uni, wofür du das Skript geschrieben hast, aber ja.
Also bei mir zumindest hat das so angefangen, also ich mochte Film schon immer, also ich habe sehr viel Zeit vom Fernseher im Kino verbracht als Kind und habe dann mit der Zeit gemerkt, ich möchte gern mal wissen, wie das so behind the scenes abläuft, weil wenn man sich Credits anguckt, merkt man, wie viele Menschen eigentlich an dem Film beteiligt sind. Ich finde das total spannend, weil man weniger als die Hälfte meistens sieht und dementsprechend, ich hatte eine Doku geguckt zu dem zweiten Frozen-Film und dachte dann so, ah okay, schreiben, interesting. Und zeitgleich gab es dann auch hier an der Uni einen Screenwriting-Kurs, den gab es, ich glaube, für 4-5 Semester. Und ich hatte den belegt damals, da musste man dann auch ein 90-seitiges Skript abgeben am Ende des Semesters. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, okay, ich glaube, das könnte mein Ding werden. Also ich habe generell immer schon viel gejournalt, also ich schreiben war jetzt nichts Neues, narratives Schreiben damals schon, auf jeden Fall. Und ich bin dann nach dem Semester, wo ich diesen Kurs hatte, nach Amerika gegangen und hatte dann dort auch nochmals zwei Screenwriting-Kurse bei einem ganz, ganz tollen Professor, der leider verstorben ist, vor 2 Jahre ist es jetzt auch schon her. Und der hat mich total gepusht, also der hat seine Studis so stark unterstützt, das war richtig schön und hat mir auch sehr positiv zugesprochen und mich da ermutigt, das einfach nicht aufzugeben. Ich glaube, zu Hause habe ich eher immer so die Resonanz bekommen, ah ja, ist ja nur ein Hobby. Und da habe ich das dann mehr so ins Auge fassen können, okay, vielleicht ist es mein Beruf, vielleicht ist das mein Calling. Und dann kam ich zurück aus den USA, habe mich unter anderem an der Uni beworben, aber habe dann auch bei dem Dozenten, der dann den Kurs in Deutschland geführt hatte, habe ich ein Projekt angefangen mit 7 anderen Studierenden. Wir waren dann insgesamt zu 9 und dann haben wir einen kleinen Writers Room gestartet und haben eine isländische Familiensaga adaptiert. Und aus der Gruppe haben sich jetzt halt noch 4, also sind wir 4 noch verblieben quasi und haben uns dann als eigenständiges Kollektiv noch zusammengetan. Essentially würde ich sagen, wenn man das Interesse hat, dann soll man einfach anfangen. Wenn es Kurse dazu gibt, umso besser. Man kann aber auch online super viel lernen. Also es gibt gerade so Programme oder auch YouTube-Accounts wie Studio Binder, die einen super aufklären rund um Charaktere, Storytelling-Structures. Und wenn man sich mit Film befasst, ich glaube, man lernt dann unfassbar viel dadurch, okay, wie ist es dann geschrieben, wenn man es von einer anderen Perspektive betrachtet, warum wurden bestimmte Entscheidungen getroffen? Und das, also die Community ist auch unfassbar wichtig, dass man sich mit Leuten umgibt, die einen da auch so ein bisschen an die Hand nehmen, dass man da versucht, so ein bisschen aus sich rauszukommen. Da gibt es auch viele Netzwerkevents, auch unter anderem hier in Tübingen. Also Bewegte Bilder macht da einiges zum Beispiel. Ich glaube, einmal im Quartal gibt es da mal einen Stammtisch oder halt auch in Stuttgart kann man netzwerken gehen, einmal monatlich und sich da so ein bisschen verbünden mit den Leuten. Und dann fühlt man sich auch weniger allein, weil wenn man alleine ist, ist man, glaube ich, sehr überfordert. Und also gerade wir bei For the Plot denken uns so, wir möchten nicht, dass irgendjemand in seiner Kammer hockt und allein irgendwie was schreibt, sondern das Kollektiv ist da super, super wichtig. Also der Austausch und genau der Umgang mit anderen.
Was für andere Projekte habt ihr jetzt mit dem Kollektiv schon gemacht?
Wir versuchen einmal im Jahr immer ein Serienkonzept zu entwickeln. Wir haben da letztes Jahr auch eins schon fertig entwickelt und sind da jetzt gerade nochmal in der Bearbeitung, haben da nochmal uns Feedback eingeholt von verschiedenen Ecken und gucken uns das jetzt gerade nochmal an und versuchen jetzt da ein Zuhause für zu finden und haben damit ein paar Produktionsfirmen Kontakt gehabt. Wir haben auch simultan ein zweites Projekt angefangen, also for context, das erste Serienprojekt, das nennt sich Happy Family Show. Ich hoffe, ich kann das sagen. genau, es ist ein Familiendrama, so Tragikomödie. Und das, was wir jetzt dieses Jahr angefangen hatten, hat so ein bisschen diese Thematik, so patriarchale Strukturen, wütende Frauen, wie channeln Frauen ihre Wut. Und das ist sehr, sehr cool. Und genau daraus hat sich dann nochmal ein kleines Filmprojektchen rausentwickelt. Also manchmal, wenn man so dran arbeitet, merkt man, okay, ein Charakter passt dir doch nicht rein, aber die Geschichte ist trotzdem cool und dem gegen wir dann eine eigene Geschichte. Sowas haben wir zum Beispiel gemacht. Genau, und ansonsten, ja, das so als Gruppe, aber wir machen auch einzeln Projekte, also sei es jetzt Kurzfilme oder auch Langfilm-Ideen. Genau.
Das mit dem Drehbuch. Ich denke mal, jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie so ein Drehbuch aussieht. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie wird in so einem Drehbuch eine Szene dargestellt versus jetzt vielleicht, wenn man jetzt ein normales Buch schreiben würde. Also wie technisch ist dann das vielleicht auch?
In einem Drehbuch darf nur das drin stehen, was du siehst. Das heißt, du hast keinen inneren Monolog von wegen, also außer es ist jetzt ein Voice-Over, aber du siehst normalerweise nicht die Gedanken des Charakters, wie jetzt in einem Buch. Er lief die Straße entlang und er dachte an seine verstorbene Oma. Sowas hat man in einem Drehbuch nicht. Ein Drehbuch ist immer im Präsens. Also du schreibst das, was gerade dabei ist, stattzufinden. Und man fängt immer an mit dem Scene-Heading, Interior, Exterior, also sind wir drin oder draußen, wo befinden wir uns und dann welche Tageszeit haben wir, Day, Midnight, verschiedene Sachen. Oder wenn zum Beispiel eine Szene dann fortlaufend ist, schreibt man anstatt Tag fortlaufend oder zur selben Zeit kann man auch hinschreiben. Und dann fängt das Ganze an mit einer Action Description, also einer Handlung, die dann gefolgt ist von Dialog. Und der Dialog ist quasi immer in der Mitte vom Skript, dass man den immer gut erkennen kann. Die Action Descriptions sind auch, haben Klein- und Großbuchstaben. Die Charaktere, also die Charakternamen sind, wenn sie als Dialog markiert sind, auch immer in All Caps.
Mhm.
Und zum Beispiel gibt es bei einem Drehbuch ja auch Sounds, also wenn zum Beispiel Explosionen oder sowas sind oder wenn jemand ganz laut lacht, dann muss man den Sound auch ganz groß schreiben, also in All Caps, und dass man den dann im Nachhinein nochmal erkennt. Dann die Szenenüberschriften, die können auch dick sein, also so einfach fett markiert sein, dass man sie auch immer wieder erkennt, weil ein Drehbuch ist nicht nur für den Dreh wichtig, sondern auch für die Postproduktion.
Mhm.
Das heißt, wenn man was mit dem Sound nicht aufgenommen hat, dass man dann im Nachhinein nochmal ins Drehbuch gehen kann und sagen kann, ah, hier ist ein Sound, das müssen wir nochmal nachbearbeiten, genau, wie geht man da vor? Und genau, also es ist ganz spannend, man kann in einem Drehbuch auch sehr kreativ werden, also man muss jetzt nicht trocken runterschreiben, was eine Person macht. Es macht auch sehr viel Spaß, Drehbücher zu lesen. Also Bridgerton, das Drehbuch kann ich euch echt ans Herz legen. Das ist sehr witzig geschrieben. Oder auch das Barbie, vom Barbie-Film, das Drehbuch ist auch sehr lustig geschrieben. Da merkt man auch, dass auch Drehbücher eine Voice haben. Also dass es, dass jeder Schreiber auch was Eigenes mit dazu gibt und seinen eigenen Schreibstil hat. Und das macht es dann auch so Spaß, also das Drehbuch zu lesen.
Du hattest vorhin von einem Storyboard gesprochen. Mhm. Was ist das nochmal genau? Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
Ein Storyboard ist, wenn man sich um den Dreh kümmert, ganz praktisch, das ist eine Verbildlichung des Drehs. Also man schreibt, man malt quasi auf oder schreibt auch auf, was in einer Szene passiert von verschiedenen Perspektiven. Und dann kann man sich daran orientieren beim Dreh. Also bei Another Chance war das sehr praktisch, dass ich wusste, okay, ich möchte jetzt von der Nahen filmen, von der Ferne. Ich habe eine Totale, ich habe eine Halbtotale oder Extreme Close-Up etc. Dass man das schon mal so ein bisschen vorzeichnet, dass man weiß, wie man sich dann auch mit der Kamera bewegen muss. Viele Leute arbeiten damit auch nur mit einer Shotliste, also einfach nur eine Auflistung von all den Shots. Die schreiben das dann auf. Ich finde aber ein Storyboard persönlich sehr, sehr cool, weil man dann sagen kann, okay, das und das ist alles in der einen Perspektive und dann machen wir das zuerst und dann arbeitet man sich so voran, dass man sich nicht immer hin und her bewegen muss. Und es macht auch ein bisschen einfacher, die Geschichte schon mal bildlich zu verstehen und also auch je nachdem, wo man filmt, sich Gedanken zu machen, ah, okay, wo setzt man die Person hin, wo ist ein Fenster? Also es eine Verbildlichung essentiell, genau.
In eurem Kollektiv dann tauscht ihr euch ja sicherlich auch aus und gibt Wissen so weiter. Wie viel hast du durch deine, ich nenne sie jetzt mal KollegInnen, gelernt?
Immens viel. Also wir denken alle sehr unterschiedlich und mögen auch unterschiedliche Genres. Und jeder von uns ist so individuell. Das ist sehr interessant. Also klar, wir haben auch viel miteinander gemeinsam, aber man lernt sehr viel davor, also dadurch, wie arbeitet eine andere Person, wann arbeitet eine andere Person. Durch Feedback lernt man natürlich auch extrem viel, dass man einfach auch offen ist, was zu verändern. Dass man da lernt, ah, okay, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht, shit, oder das kommt nicht so rüber, wie ich wollte. Also dann lernt man da nochmal. Und dadurch, wenn man zusammenarbeitet, kann man auch Ideen durch den Raum werfen, an die man vorher noch nicht gedacht hat. Und vor allem sich dann auch einfach neuen Ideen öffnen, weil Teamwork ist in der Filmindustrie super, super wichtig, weil kein einzelner Mensch alles machen kann. Und auch bei einer Geschichte ist es immer sehr, sehr gut. Und ich finde es immer wieder spannend, auch von den anderen Geschichten zu lesen, weil ich dann auch merke, okay, krass, das ist so cool, wie dein Gehirn arbeitet. Und darauf wäre ich selber nie gekommen. Das ist so spannend, genau, sich da so auszutauschen.
Wie viel Zeit, würdest du sagen, nimmt das in Anspruch? Das ist ja dann schon, also es ist ein Hobby, beziehungsweise dann an einem gewissen Punkt kein Hobby mehr, sondern ja, es geht dann schon in die Richtung Nebenjob. Wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch?
Also wenn wir jetzt innerhalb des Writers Rooms arbeiten, wir treffen uns zweimal die Woche für etwa 3-3,5 Stunden. Also insgesamt ja 6 Stunden, also ein Arbeitstag sozusagen ungefähr. Aber manchmal geben wir uns auch Hausaufgaben oder wenn man jetzt mal, also wenn man jetzt mal nur den Writers Room betrachtet, dann ist das ja relativ wenig. Aber wenn man jetzt noch so andere Projekte betrachtet, man denkt eigentlich immer darüber nach. Also es begleitet einen eigentlich immer. Mhm. Und wenn man in dem Sinne denkt, alles ist auch irgendwo Mittel zur Inspiration. Mhm. Also sei es jetzt, man hat im Bus irgendwie was gesehen oder eine Unterhaltung irgendwie auf der Straße. Also alles ist irgendwo Stoff für deinen Stoff. Und man arbeitet eigentlich ständig. Man kann das sehr schlecht abschalten.
Es ist dann ja ein bisschen vermutlich wie so eine Berufskrankheit. Wenn du jetzt selber Filme schaust oder Serien, dann denkt man sich, was haben die denn da gemacht? Oder oh, ich hätte das anders gemacht. Mhm. Welcher Film, beziehungsweise welche Serien oder auch Regisseure, Director, Drehbuchautoren inspirieren dich denn da in deiner Arbeit?
In letzter Zeit ganz arg Guillermo del Toro. Mhm. Ich wollte ihn so gut wie möglich aussprechen. Ich finde Frankenstein richtig cool, was er damit aufgezogen hat, fand ich sehr beeindruckend. Also wie er Farbe eingesetzt hat, wie er mit den Schauspielern umgeht, ich finde das super spannend. Also seine Vision generell ist super spannend. Und ich glaube, das ist auch ein unfassbar, also was ich jetzt gesehen habe, ein unfassbar lieber Mensch. Also das finde ich so cool, einfach wie der auch mit seinem Team umgeht, was ich bis jetzt gesehen habe. Greta Gerwig finde ich auch sehr, sehr cool. Also ich habe ja Barbie schon erwähnt und ich finde Barbie und Little Women auch fantastische Geschichten. Und das sind zwei, die ich auf jeden Fall sehr bewundere. Die Duffer Brothers, die Stranger Things machen, finde ich unfassbar krass, weil das so prägend ist, was sie gemacht haben. Also ich gucke Stranger Things wahrscheinlich auch schon seit 10 Jahren an, also seit es zum ersten Mal rausgekommen ist. Und dann denke ich mir auch so, sowas will ich auch mal machen. Also eine Serie on that scale, crazy. Und ich finde das so krass, also von den Charakteren her, von den Schauplätzen her, von der Geschichte her, wie, wie sich das ausgeweitet hat. Und da denke ich immer so, ich möchte das auch eines Tages mit meinen Geschichten, dass auch Kids und Erwachsene das gucken und sich denken, boah, ich möchte gerne auch in der Zeit am liebsten sein. Und das ist so, also die zwei, was die aufgezogen haben mit Stranger Things, ist sehr krass.
Ja. Wie schätzt du denn die deutsche Filmbranche in der Hinsicht ein? Also würdest du dann hier in Deutschland bleiben, um sowas zu verwirklichen? Oder muss man dann doch schon eher nach Amerika gehen, wenn man wirklich so eine große Serie ausmacht? Ich meine, es gibt auch große deutsche Serien, zum Beispiel Dark oder sowas. Aber also, beziehungsweise die Filmindustrie generell hat ja viel auch ins Ausland verlegt quasi, gerade was Drehorte angeht. So gut, Ungarn ist ja gerade groß im Kommen. Also würdest du dann schon auch in Deutschland bleiben oder dann doch zurück nach Amerika?
Also ich würde schon in Deutschland bleiben. Ich lasse es mir mal offen, ob es mich doch in ein anderes Land zieht. Klar, in Deutschland hat man nicht die Budgets, die jetzt Hollywood hat. Also das ist schon sehr krass. Gut, so eine Serie, man startet ja auch meistens nicht mit der Absicht, wir machen jetzt 5 Staffeln und all das. Also
klar,
so eine erste Staffel kostet dann weniger als eine 5. Staffel auf jeden Fall. Aber ich glaube, in Deutschland ist auch auf jeden Fall viel Potenzial da für interessante Serien. Es gibt auch auf Disney, ich glaube, Pauline oder Pauline heißt die Serie. Ist auch ganz interessant, habe ich noch nicht reingeguckt, aber es hat auch so einen Supernatural Character. Also das finde ich auch ganz interessant. Also ich glaube, Deutschland öffnet sich auch dem so ein bisschen. Und ich habe auch mitbekommen, als ich auf dem Filmfest in München war, dass natürlich auch Deutschland auch mit Amerika arbeiten darf. Also dass Produktionen sich da auch gerne an die Hand nehmen oder auch einzelne FilmemacherInnen, dass sie da gemeinsam was umsetzen wollen. Genau.
Was ist denn so ein nächster realistischer Schritt quasi, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt schon mal den Kurzfilm gemacht und hast da deine Erfahrungen gesammelt und auch genetworked, wie kommt man denn dann, wie findet man dann in diese Branche wirklich rein, dann auf dieser großen Ebene, weil man möchte ja dann irgendwann schon auch, also es, man muss ja schon auch Geld damit verdienen irgendwann ab einem gewissen Punkt.
Ja, Es ist ein bisschen schwierig. Also ich würde mal sagen, man hangelt sich so ein bisschen von Projekt zu Projekt. Mhm. Man guckt natürlich auch, wenn man einen Stoff entwickelt, jetzt wie wir mit Happy Family Show, wo findet das denn Anklang? Also auch mit einem Filmkonzept kann man zum Beispiel gucken, bekomme ich irgendwo einen Optionsvertrag? Das heißt, jemand optioniert deinen Stoff, dann kriegt man dafür auch eine Bezahlung. Und dementsprechend kann man dann gucken, ob es sich dann auch tatsächlich entwickelt. Man kann natürlich auch im Nachhinein immer andere Orte finden, ob jetzt doch jemand anderes dafür besser in Frage kommt. Aber das ist eine Sache. Oder direkt mit Produktionsfirmen. Man kann Stoffe einreichen bei Filmförderungen, also gerade die MFG oder Deutsche Filmförderfonds. Es gibt auch andere Förderer. Also da kann man sich dann auch mit Produktionsfirmen ein bisschen verbündeln und dann zusammen gucken, wie weit man kommt, sich da so ein bisschen überlegen, wie viel bräuchte ich überhaupt, um das jetzt zu realisieren. Ich schätze mal, meine nächsten Schritte wären irgendwo einfach nochmal einen Film zu machen, also nochmal einen Kurzfilm. Ich hätte auch Lust, ein Another Chance Cinematic Universe zu machen. Also so eine Anreihung von kleinen Filmchen, die immer was mit Chance zu tun haben. Taking Chances, By Any Chance und so weiter. Also das wäre irgendwie ganz lustig. Und dann mal schauen, wohin es mich führt. Aber ich habe auch Lust, kleinere Projekte zu machen, damit an die Festivals zu gehen, weil man auch mit Kurzfilmen sehr, sehr viel erreichen kann. Je nachdem, wo diese laufen, man kann damit gut mit anderen connecten und dann auch nochmal Anklang für neue Projekte finden. Und dann, genau, also man kann ja auch bei Festivals Preise gewinnen.
Ja.
Genau, und ja.
Mir hängt die ganze Zeit das Trickfilmfestival aus Stuttgart im Kopf. Wäre das sowas auch was für dich, mal so ein Trickfilm oder mit irgendwelchen anderen Medien, sage ich jetzt mal, arbeiten als jetzt tatsächlichen Schauspielern?
Doch, tatsächlich schon. Die Melina, die auch bei uns im Writers Room ist, die macht das auch. Für die ist das auch sehr spannend. Aber ich habe auch eine große Liebe für Animation. Ich habe auch so einen Stoff im Kopf, den ich gerne so ein bisschen entwickeln möchte über das nächste Jahr hinweg, der eventuell auch animiert sein könnte. Mit Animation ist es natürlich auch immer so eine Sache, wo liegen da natürlich die Gelder etc. Aber das Trickfilmfestival ist natürlich eine coole Anlaufstelle. Da gibt es auch einen Drehbuchpreis und sehr, sehr coole Workshops und so weiter. Und dadurch kann man dann auch sehr, sehr viel lernen.
Ich habe auf deiner Instagram-Seite gesehen, dass du auch bei einem Musikvideo geholfen hast. Das ist richtig. Wie läuft das dann ab bei so einem Musikvideo mit so einem Dreh? Also gibt es dann auch ein Skript oder kommt dann der Musiker an und sagt, ich habe da eine Idee, wie funktioniert das?
Also bei uns war das so eine wilde Mischung. Also der Musiker Abde, der hat einen Song geschrieben, und der ist auch produziert, fertig produziert und mit seinen Freunden, also mit seiner Freundesgruppe hat er dieses Musikvideo gemacht. Und der Regisseur, der hatte dann auch ein Storyboard erstellt und die haben dann sehr eng miteinander gearbeitet und geguckt, okay, jetzt machen wir das und das und das. Und die waren schon ein sehr eingespieltes Team. Und bei dem Musikvideo, wir hatten dann natürlich immer den Track im Hintergrund laufen während den einzelnen Takes. Und genau, also ein Skript ist da ja irgendwo, man muss sich daran orientieren, was sieht man überhaupt in dem Take, was man macht. Zum Beispiel jetzt bei unserem Musikvideo hatte Abde halt Brandverletzungen. Und wie schlimm sind diese Brandverletzungen? Und er hatte aber nicht immer die Brandverletzungen. Das heißt, wie geht man davor? Daran orientiert man sich dann so ein bisschen. Fängt man jetzt an mit den Brandverletzungen oder macht man die erst später drauf oder so und dann guckt man halt, was am lukrativsten ist. Und genau, dann plant man so seinen Dreh, dass man dann Make-up-Pausen macht etc. und sich da so ein bisschen da entlang hangelt, würde ich mal sagen. Und bei unserem Dreh war das sehr, sehr krass, weil wir haben nachts gedreht, das war stockfinster, es war sehr, sehr kalt. Aber es war auch unfassbar spannend, sowas mal zu sehen. Und auch bis um 5 Uhr morgens wach bleiben, das war schon heftig.
Genau. Ich würde sagen, wir spielen nochmal einen Song. Und zwar hast du da uns noch mitgebracht Diamond Heart von Alan Walker und Sophia Somaggio. Da sind wir wieder. Und Lea hat mir gerade in der Pause erzählt, dass sie schon wieder an etwas Neuem arbeitet, ein neues Projekt. Möchtest du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Sehr gerne. Ich arbeite an einem Kurzfilm, der in den 50ern spielt. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Es hat so ein bisschen diesen Found-Footage-Charakter, also so auch Behind-the-Scenes. Wir haben uns ja so ein bisschen auch in der Pause drüber unterhalten, dass es voll Spaß macht, so Behind-the-Scenes anzugucken.
Mhm.
Und genauso soll dieser Film auch wirken, als würde man random so ein bisschen einfach Behind-the-Scenes-Footage finden, das eigentlich nicht, also eigentlich ja nur für die Drehvorbereitung ist sozusagen. Also gar nicht mal für die breiten Massen. Und das ist sehr cool, weil, also ich studiere American Studies und da lernt man sehr, sehr viel über diese Zeit von damals. Und ich finde das sehr cool, weil der Filmemacher, mit dem ich das mache, der Louis, der kommt aus Berlin und wir haben uns quasi darüber unterhalten, dass ich das ja studiere. Und er hatte gesagt, ah ja, cool, und hättest du Lust, damit ins Team einzusteigen, das Drehbuch zu machen? Ich habe direkt ja gesagt. Weil mich das sehr gefreut hat, dass das so der Aufhänger war. Aber auf jeden Fall ist das auf jeden Fall auch eine große Challenge, weil die 50er, das ist eine Zeit, woher ich obviously nicht komme. Man hat damals anders gesprochen, man hatte andere Kleidung an. Die Filmindustrie war damals sehr anders, vor allem auch Amerika. Ich bin keine Amerikanerin. Und da gab es ganz, ganz viel Recherche, die damit reingegangen ist und auch ganz, ganz viel von Louis Input, der sich damit auch besonders gut auskennt, vor allem was die Kleidung angeht. Das ist auch ein großes Thema, also Thema Kleidung ist bei uns ganz ausschlaggebend. Und das ist so für mich als Schreiber eine riesen Challenge, weil ich auch zum ersten Mal Kamerashots aufschreiben muss in einem Drehbuch, was man eigentlich als Drehbuchautor eher nicht macht. Das macht dann meistens eher ein Regisseur. Also, dass man schreibt, in welcher Perspektive man ist. Also auch Close-Up, Medium, Close-Up, Wide etc. Das ist ganz interessant und auch Transitions. Also, wenn man mit einem Drehbuchprogramm arbeitet, dann macht das Programm eigentlich vieles von einem selbst, aber man weiß dann trotzdem manchmal die ganzen Begrifflichkeiten nicht. Und da war die Zusammenarbeit mit Louis sehr spannend, weil er kommt ursprünglich von der Cinematografie-Richtung und dann konnten wir uns da sehr gut ergänzen. Und es ist auf jeden Fall, also es ist wahrscheinlich eines der kompliziertesten Skripte, die ich je geschrieben habe, obwohl es so kurz ist, weil es unfassbar viel Recherche anbelangt. Klar, man möchte auch das authentisch darstellen und so historische Sachen möchte man so authentisch wie möglich darstellen. Deshalb, das ist super interessant gewesen, das jetzt über das letzte halbe Jahr zu machen. Wir sind jetzt noch nicht ganz mit dem Skript durch. Der zweite Draft besteht da gerade und wir sind jetzt mal überlegen, wann wir das Ganze dann umsetzen können. Aber das wird sehr, sehr spannend und ich freue mich sehr, das zu sehen, vor allem, weil es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel Stranger Things, dass das natürlich auch mit den krassesten Kameras gefilmt wird, sondern man möchte halt wirklich dieses Feeling haben von wegen, oh, okay, das könnte tatsächlich von damals auch stammen und das ist das Spannende an dem Projekt.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ist das dann auf Deutsch oder auf Englisch?
Das wäre dann auf Englisch, tatsächlich.
Du recherchierst dann natürlich, haben die Leute damals gesprochen, aber es gibt dann trotzdem immer noch so Sachen wie Jugendsprache oder regionale Unterschiede. Wie legt man sich dann fest mit der Sprache? Also wie hast du dann entschieden, so reden, also machst du es am Charakter dann fest oder?
Ein bisschen. Man lernt viel durchs Filme aus der Zeit schauen. Also Rebel Without a Cause, East of Eden, das sind so ganz, ganz große Vorreiter, was das angeht. Und dann kann man sich davon viel abgucken. Aber im Endeffekt fällt mir gerade der Dialogpart sehr schwer. Wir bekommen da auch nochmal Hilfe von einem waschechten Amerikaner, der uns da ein bisschen unter die Arme greift, dass man da nochmal ein bisschen Feedback einholt. Die hatten damals klar schon so Redewendungen, die sehr spannend waren, aber halt auch vor allem in Filmen hat man mit einem bestimmten Akzent gesprochen, dieser Mid-Atlantic-Akzent.
Ja.
Und den kann heute auch eigentlich, wahrscheinlich nicht viele.
Ja.
Und das wird dann auch ganz spannend, wenn man dann sich um den Dreh kümmert, Schauspielende zu finden, die das auch beherrschen. Das ist dann natürlich auch sehr spannend, weil ich reference immer gerne den Film Babylon so ein bisschen, weil wir haben uns da in einer Szene so ein bisschen orientiert. Da wird ja unfassbar viel geflucht. Und der Film ist ja total crazy. Der Hund.
Wir haben einen Hund heute im Studio übrigens, deswegen, falls ihr schlackernde Geräusche hört, der Hund ist da.
Wo war ich jetzt stehen geblieben?
Bei Babylon.
Bei Babylon, genau. Da wird, also da ist die Sprache sehr interessant. Da denke ich, okay, das stammt irgendwie doch schon von heute, aber spielt, glaube ich, in den 20ern. Und dann ist es dann auch nochmal anders, wie sehr sich das unterschieden hat. Also wie Menschen sich, wie Menschen sich ausgedrückt haben. Das fand ich sehr spannend. Und ich glaube, vor allem für jemand aus Deutschland diesen Akzent nachzumachen, ist auch nochmal schwierig. Und dann liest man das Skript so und weiß noch gar nicht, was mit anzufangen.
Ich denke mal, das kommt dann erst auf einen zu, wenn man wirklich an den Dreh kommt. Aber schreibst du jetzt auch zum Beispiel schon so Sachen ins Skript mit rein, beziehungsweise die Szenen, die spielen dann ja in einem Setting, das aus den 50ern sein muss. Da muss man sich ja überlegen, was sollte man da sehen oder was sollte man auch nicht sehen? Also wie achtest du darauf oder achtet ihr da schon vorher drauf, dass zum Beispiel so Sachen wie, gut, das war ein Fauxpas mit dem Kaffeebecher bei Game of Thrones, aber dass man halt so technische Fauxpas schon von Anfang an irgendwie ausschließt oder dass halt Dinge von Anfang an beachtet werden, dass man es nicht sieht, jetzt keine Ahnung, irgendwelche modernen Lichtschalter oder irgendwelche solchen Sachen.
Also die Sachen, was das Set angeht, das sind Dinge, die sind so ein bisschen out of my hands. Also man kann sich natürlich Gedanken machen, wie das Set aussieht, aber es kann sein, dass es dann anders aussieht, je nach Budget, was wir dann auch haben, weil man muss das Set ja dann neu bauen. Da kann man jetzt nicht wie bei Another Chance bei mir zu Hause filmen. Weil da ist es dann ja auch im Prinzip egal, was an den Wänden hängt und so weiter. Und da muss man dann schon schauen, dass man einen Ort findet, wo man auch filmen kann, wo man was bauen kann. Das ist dann so eine Sache. Und je nachdem, was das Budget dann hergibt, das ist dann für einen Schreiber, da habe ich dann gar nichts mehr mit zu tun.
Okay.
Das sind dann, die Dinge gehen dann über an die Produktion. Aber da achtet man, klar, also natürlich auch darauf, dass das Set bleibt. Und ich glaube, da kann dann auch so ein Fauxpas mit einem Kaffeebecher eher nicht passieren, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
genau.
Würdest du sagen, dass es schwieriger ist, Filme zu machen über also die näher an unserer Realität sind? Oder ist es schwieriger, was zu machen, wie jetzt, das früher in der Vergangenheit spielt oder vielleicht auch in einer ganz anderen Fantasiewelt?
Ich glaube, in der Fantasiewelt, je nachdem, wenn man sie selber kreiert, also die Geschichte, als ich glaube, das hat auch George R. R. Martin gesagt, wenn du Schreiber bist, also zumindest Autor von einem Buch bist, dann bist du der Drehbuchautor, du machst das Licht, du bist der Regisseur, du machst eigentlich alles und da hast du ja keine Budgetgrenzen. So. Und gerade bei Fantasy, was ja auch Game of Thrones ist, im Endeffekt kannst du ja alles erfinden. Wie das dann umgesetzt wird, ist dann immer die Frage. Was Schreiben angeht, ich glaube, viele, zum Beispiel Fantasy-Sachen, orientieren sich auch an Märchen. Also generell viele auch Alltagsgeschichten orientieren sich stark an Märchen heutzutage auch noch. Und alles, was man sieht, hat man auch zu einem gewissen Grad schon irgendwo gesehen. Aber für mich persönlich ist es einfacher, Geschichten zu schreiben, wo ich mich sehen kann. Also auch bei dem 50s-Film sehe ich mich irgendwo auch drin, auch wenn ich nicht aus der Zeit komme und auch nur über die Filmindustrie von damals was lernen kann, aber mich halt da also auch niemanden kenne, der damals irgendwie was damit zu tun hatte oder sowas. Aber ich glaube, man muss, wenn man Projekte macht, immer gucken, sehe ich mich da drin selbst. Weil zum Beispiel, wenn es jetzt ein Film ist, let's say, der handelt jetzt von einer Fußballmannschaft, könnte ich persönlich gar nichts mit anfangen. Wobei auch Sportfilme immer ein sehr interessantes Genre sind, weil häufig handeln sie gar nicht von Sport, sagt man gerne mal. Aber so, es kommt stark drauf an, was mit einem selber resoniert. Klar, die Schwierigkeit jetzt zum Beispiel beim 50s-Film ist dann gar nicht, dass ich mich darin nicht sehen kann, sondern halt einfach das Drumherum, die Sprache, der Dialog, man ist sehr limitiert Und die Frage ist dann immer, wie bringe ich Meaning rüber? Also wie können die Leute das verstehen, ohne dass ich es ihnen jetzt auf die Nase binde? Und genau, deshalb, das ist dann ganz spannend. Aber auch, ich glaube, auch bei Fantasy sieht man sich selbst essentially auch. Es kommt stark darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aber mein genereller Ratschlag an junge FilmemacherInnen ist, man muss nicht immer alles machen. Also wenn man zum Beispiel gefragt wird, hey, ich habe eine Filmidee, ich bin aber kein Schreiber, könntest du dir das vorstellen, zu schreiben, dann muss man sich erst selber fragen, okay, macht das denn für mich Sinn?
Ja.
Weil es zu machen, nur um es gemacht zu haben, ist häufig nicht das Gewinnbringende im Endeffekt.
Ja.
Und genau, deshalb auch Thema Inspiration. Inspiration ist ja auch immer so ein kleiner falscher Freund. Man muss da immer aufpassen, dass man das aus den richtigen Gründen macht.
Genau, also das war's auch eigentlich schon fast. Wir haben jetzt eine Stunde Lokalmagazin rum. Es war sehr interessant. Vielen Dank fürs Kommen. Kannst du vielleicht nochmal ganz, ganz kurz sagen, wo man dich auf den sozialen Medien findet?
Man findet mich auf YouTube und auf Instagram unter writtenby_leaboyko und unter anderem auch bei fortheplot_wr auf Instagram.
Ja,
das... Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank immer noch. Das war's von unserer Seite, von der Wüstenwelle. Wir laufen auf 96,6 MHz UKW und auf der Webseite via Livestream wuiste-welle.de. Damit wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Tschüss.
Tschüss.